Feedback vor Freigabe starten. Ja, aber vorher war halt irgendwie komplett auch da, das okay, Bild, weil... Ja, ich meine, man soll's hinhaben. Ja, ich gehe jetzt dann einfach runter und schau, wo die Leute sind, oder?
Ja, okay. Also, es wird gleich anfangen, wo er bitte zuerst geht, am Haus. Das Ausgang weg. Die Edi schaut da schon mal drüber.
Schauen, dass sie dann wieder. Ja.
Amen.
Da war läuft noch. Ja. Ja, wann fangt man zu sprechen? Noch fangt man an zu sprechen? Ja, ich meine, der Ball schaut noch relativ gut aus.
Ja, Sie mussten natürlich ein bisschen Problem lösen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Darf Sie ein bisschen weiter bitten? Nur ganz kurz eingangs dieser Eröffnung und Begrüßung in den Vordergrund drängen mit der neppischen technischen Bitte, dass Sie möglichst Ihre Handys, Mobiltelefone auf Flugmodus schalten mögen. Sie haben vielleicht gesehen, dass die Veranstaltung auch gestreamt wird und das WLAN ist umso besser, je weniger Geräte gleichzeitig darauf zugreifen. Diese kleine Bitte habe ich an Sie, ansonsten gebe ich sofort an die Gäste des Abends weiter. Bitte.
Ja, meine geschätzten Damen und Herren, ich darf Sie als Kulturreferent im Musi-Museum recht herzlich willkommen heißen. Es freut mich, dass diese Ausstellung heute hier eröffnet wird und auch im Musi-Institut dann weitergeführt wird im ersten Tag. Ich darf Sie als Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Symposiums recht herzlich in Frankfurt willkommen heißen. Der Titel ist spannend, Johannes Deutsch, es freut mich, das verzauberte Haus als Politiker. Ich arbeite im Rathaus und ab und zu kommt es mir auch ein wenig verzaubert vor. Ich freue mich auch schon auf die Ausführungen der Kuratorin Monika Lesch-Kiesel. Darf mich bedanken, Heimo Strempfel, bei dir und deinem Team, für die Kuratierung, für die Zurverfügungstellung auch und die Nutzbarmachung des Raumes und Frau Dr. Anke Bosse, das war es von der politischen Seite. Nochmal herzlich willkommen und ich darf Ihnen das Wort übergeben.
Herzlichen Dank, bei mir wird es ein bisschen länger dauern, nicht lange, keine. Also, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen im Musilhaus, das von mehreren Institutionen bespielt wird. Herr Pippritz hat es schon angesprochen. Hier unten befinden Sie sich im Musilmuseum gegenüber in der Literatur-Lounge, beides geleitet von Herrn Strempfen. In der ersten Etage ist das Musil-Institut für Literaturforschung / Kärntner Literaturarchiv und ich freue mich, dass wir wieder einmal zwei Etagen des Hauses bespielen dürfen. Ich sage Ihnen also herzlich willkommen in meiner Funktion als Leiterin des Musil-Instituts Kärntner Literaturarchivs und begrüße Sie herzlich. Heute an Musils, ich hoffe, ich habe richtig gezählt, im Rechnen bin ich nicht so gut, aber heute an Musils 82. Todestag neben der Arbeitstagung Hier ist es schön, Robert Musil und die bildende Kunst setzt eine 2021 begonnene Tagungsreihe fort, setzt sich aber von allen vorangegangenen Tagungen dadurch ab, dass sie passend zum Thema bildende Kunst, eben eine Ausstellung als Begleitung hat. Diese Ausstellung eröffnen wir heute Abend. Ich komme darauf zurück. Denn zunächst zur Tagung. Sie ist die nunmehr fünfte einer Tagungsreihe, die von Universitätsdozent Dr. Arthur Bölder hier am Musil-Institut Kärntner Literaturarchiv organisiert und durchgeführt wird. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Bölder, und hoffe auf. Das habe ich jetzt aber nicht. Also auf Musil und die Phänomenologie und Musil und die Psychologie 2021 folgten dann nach einer Covid-bedingten Pause 2023 die Tagungen Musil in Didaktik und Pädagogik und Musil und die Bibel. Alle fünf Tagungen, also inklusive der heute beginnenden, sind für uns am Musil-Institut Kärntner Literaturarchiv wichtige Beiträge zum Forschungsprojekt Musil Online, interdiskursiver Kommentar. Dieses Projekt wird von mir geleitet und ist nun nach 6 Jahren vor kurzem, nämlich im Februar 2024, ausgelaufen. Doch die Arbeit geht weiter, denn zu den wesentlichen Erträgen dieses vom österreichischen Fonds für Wissenschaft und Forschung geförderten Projekts gehört die inhaltliche und technische Konzeption eines interdiskursiven Kommentars, der fortlaufend in unsere Online-Plattform Musil Online integriert und wichtig erweitert wird. Die Plattform bildet zusammen mit der Musil-Leseausgabe in Buchform eine Hybrid-Ausgabe, von der wir hoffen, dass Sie frühere Musil-Ausgaben nach und nach ablösen mögen. Musil Online wird von der Österreichischen Nationalbibliothek gehostet, mit der wir, wohlgemerkt, eine unbefristete Kooperation eingegangen sind. Wenn ich also von Integrieren und Erweitern spreche, so ist dies ein fortlaufender und offener Prozess. Diesen Prozess erhoffen wir uns aus den Vorträgen und Diskussionen der heute beginnenden Tagung interessante neue Beiträge und Referenztexte. Die Untersuchung interdiskursiver Vernetzungen in Musils Oeuvre und Schreiben in historischer und in systematischer Perspektive erweitert die heute beginnende Tagung noch einmal wichtige Diskursstränge, nämlich die Verbindung von Schreiben und bildender Kunst nicht nur in Musils literarischen, essayistischen Werk, sondern vor allem auch in Tagebucheinträgen, Heftnotizen und anderen Dokumenten aus Musils Nachlass oder die Untersuchung von Musils Positionen zu bildender Kunst und umgekehrt die produktiven Bezugnahmen bildender Künstler und Künstlerinnen auf Musils Werk. Wie schon zuvor hat Anto Bördel für die Tagungsleitung und passend zum Thema einen Partner, diesmal eine Partnerin gesucht. Diesmal ist es nämlich Professor Dr. Monika Fleisch-Kiesel. Herzlich willkommen. Professorin für Kunstwissenschaft und Ästhetik an der Katholischen Privatuniversität Linz. Dank Ihnen wird unsere Tagung neben der Internationalen Robert-Musil-Gesellschaft auch von Ihrem Institut für Geschichte und Theorie der Kunst veranstaltet. Und diesmal erweitert sich unsere Kooperation eben hier auf das Robert-Musil-Institut, wollte ich schon sagen, siehst du, das hast du es plötzlich an das Robert-Musil-Museum der Landeshauptstadt Klagenfurt, in dessen Räumlichkeiten wir hier jetzt stehen. Daher nochmal ganz herzlich mein Dank, Raimo, dass wir diese Ausstellung im ganzen Haus spielen konnten, einmal hier unten im Erdgeschoss und im ersten Stock. Diese Kooperation besteht in der Ausstellung, die wir heute eröffnen, mit dem wundervollen Titel Das verzauberte Haus, Musil und Johannes Deutsch, die wir heute eröffnen und die offensichtlich einen Beitrag zu den produktiven Bezugnahmen bildender Künstler und Künstlerinnen auf Musils Werk gehört. Wurde von Frau Fleisch-Kiesel kuratiert, nochmal herzlichen Dank, und ist um eine Serie von 6 Zeichnungen Maria Bussmanns, Frau Bussmann ist auch da, herzlich willkommen, erweitert. Und zwar, Sie haben dann die Zeichnung gemacht zu Musils Fliegenpapier, wie ich durchaus bekannt erzähle. Die Ausstellung erstreckt sich von hier über das Treppenhaus, auch dort finden Sie Exponate und Informationen bis in die Räumlichkeiten des Instituts im ersten Stock. Und es freut mich, den Maler, Grafiker und Medienkünstler Johannes Deutsch hier heute unter uns begrüßen zu können. Denn Sie sind der Master. Johannes Deutsch und Frau Leisch-Kiesel werden uns heute Abend ein Kunstgespräch zur Ausstellung bieten. Des Weiteren begrüße ich, und sie hat sich wieder mal verkrümmelt, man kennt das. Okay. Ich habe eigentlich gedacht, oh, sie sind in frischer Luft. Also herzlich willkommen, liebe Frau Kopunik. Es ist nicht zum ersten Mal, dass Sie hier bei uns sind und das freut mich. Sie werden anschließend sehr bewährterweise eine Lesung aus Musiltexten machen. Herzlich willkommen an wichtiger Stelle. So, aber ich wünsche uns eine inspirierende Vernissage und ab morgen dann eine anregende und ertragreiche Tagung. Herzlichen Dank und schönen Abend.
Ja, selbstverständlich.
Ja, genau. Mir war es jetzt wichtig, vielen Dank für die ganz feine Begrüßung und Einmoderation. Mir war es jetzt wichtig, dass wir vor diesem Bild stehen, und ich würde Sie auch bitten, dass Sie hereinkommen. Wir bewegen uns zwar dann auch noch ein wenig durch die Ausstellung, aber wir beginnen jetzt mal hier und Sie sollten uns und das Bild auch sehen. Also, und es ist hier noch Platz, also bitte weiterkommen. Ich fange nicht an, bevor Sie nicht verändert sind.
Das ist eine gute Drohung.
Ja genau, wer lieber sitzt, also ich werde ein bisschen hier sprechen oder wir werden eine Weile hier sprechen und dann bewegen wir uns. Also wer lieber sitzt, darf die Sitzgelegenheiten der Vorhandenen auch gerne nutzen.
Es sind nur 2, Reise nach Jerusalem. Ne? Wer schneller
genau, ist. Drei. Genau. Ja, nach diesem sehr freundlichen und wohlwollenden und auch schon ins Thema einleitenden Begrüßungsworten, vielen Dank, möchte ich gleich mit einer Erzählung beginnen. Ich werde ein bisschen einleiten und dann sprechen wir beide. Wir haben das schon öfter gemacht. Ich bin alles andere als eine Musil-Expertin. Da sind sicher viele von Ihnen, die da besser bewandert sind. Ich wurde von Arthur Bölger eben eingeladen, mit ihm die Tagung Musil und die bildende Kunst zu konzipieren. Und dir danke an dich, Arthur. Wir kennen uns schon sehr lange aus unserer Linzer Zeit, 90er Jahre, und haben Du als kunstaffiner Philosoph, ich als philosophieaffine Kunstwissenschaftlerin auch schon einiges zusammenentwickelt. Und ehrlicherweise muss ich sagen, dass mich diese Einladung mit der Nase auf Musil gestoßen hat und ich bin so froh, dass ich mir die Nase hier auch angehaut habe. Also es war für mich wirklich eine Entdeckung. Ich habe heuer im Herbst zu lesen begonnen, klar, mal mit den Törleß und hier so ein Stück auch in die Persönlichkeit des Robert Musil hineingefunden, aber auch schon seine ungemein faszinierende Sprache. Und habe dann, und dazwischen gab es eine Reise, und darum finde ich auch die Reisekoffer so toll, ich habe mich nach Krakau begeben. Ich lebe teilweise in Krakau, und wenn man reist von Linz nach Krakau, dann ist man mal in Wien auf einem Bahnhof, der kein Bahnhof ist, sondern eine Durchgangsstation, und dann reist man so der Grenze entlang Richtung Norden, durch Tschechien, dann gibt es Sprachen, die man nicht versteht, und irgendwann ist man in Krakau. Also so dieses Fremdsein, was sich mit Reisen ja auch immer verbindet, denke ich, war ein wichtiges Moment. Und das andere, die dunkle Jahreszeit. Es war der Dezember und da werde ich immer eher introvertiert. Und ich habe dann eben sehr viel Musil gelesen. Und ich betone das deshalb, weil ich meine, dass für dieses Thema Musil und bildende Kunst Außen- und Innenwelt ganz wichtige Resonanzräume sind. Und ich habe mit den frühen Texten begonnen. Also ich bin Wissenschaftlerin und denke ich mir, fange ich von vorne an. Und natürlich Nachlass zu Lebzeiten, die Bilder, dann die frühen Erzählungen. Und was mich so eben fasziniert hat im Lesen, ist dieses Verbinden vom Mikroskopischen, dann zum Teleskopischen. Musils Sprache fängt uns mit Bildern ein, die irgendwie fremd sind, aber gleichzeitig findet man sich wieder, dann gibt es ein Stück Erzählung, dann verliert man sich, dann taucht man wieder wo auf, aber eigentlich hat man nie Halt unter den Füßen, dann biegt er wieder irgendwo ab. Ja, und habe in dem Lesen auch so, was wären hier Entsprechungen der bildenden Kunst? Also ich habe so sehr auf das Hören von Sprache, also das Hören von Literatur und das Imaginieren. Das war so mein erster Zugang. Und dann lese ich eben das verzauberte Haus und mir kommen immer wieder die Bilder einer frühen Zeit, einer Frühzeit in den Sinn, vor allem das gelbe Haus. Und wir kennen uns auch schon sehr lange, auch seit den 90er Jahren, wobei ich mich eher dann mit den späteren Arbeiten von dir beschäftigt habe, auch einige Texte geschrieben, wir haben auch schon Projekte zusammen gemacht. Aber jetzt waren es plötzlich die frühen Stärke, die wir hier sehen, auch expressiven Werke. Und dann denke ich, jetzt schreibe ich ihn. Und deshalb habe ich meine Handtasche hier mit, die kann ich dann auch wegstellen, weil ich hier unseren Briefwechsel habe. Den möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Also ich schreibe mit Betreff Musil, lieber Johannes und so. Du wirst dich vielleicht wundern über die Betreffzeile. Und dann meine Frage, hast du dich einmal etwas eingehender mit Musil befasst? Und warum ich dich das frage, weil ich eben weiß, du setzt dich immer wieder mit Literatur auseinander, du setzt dich mit Musik auseinander. Zu Manfred haben wir auch schon eine kleine Ausstellung, kleine, aber feine Ausstellung zusammen gemacht. Und meist in sehr expliziter Bezugnahme. Jetzt frage ich eben Musil und erkläre dann, dass es da eine Tagung gibt. Dann kommt die Antwort vom 18. Dezember. Darf ich zitieren? Du meine Güte, Musil. Ich zittere so, nicht weil ich so nervös bin, sondern weil ich ein bisschen ein Zittern habe. Musils Mann ohne Eigenschaften war für mich in den 80er Jahren neben Proust sehr wichtig. Patrizia hat vor fast 35 Jahren in Klagenfurt am Institut einen schönen Vortrag gehalten, ob wir den wohl finden. Und ja, ich kenne zufällig die dunkelbraunen historischen Möbel von Musil. Den großen Tisch, um den er jahrelang rauchend gegangen war, da er mit dem Mann ohne Punkte nicht weiterkam. Später hatte er angeblich nicht genug Geld, um die Emigration in die Schweiz zu schaffen. Ja, wieder die Koffer. Und konnte an Herbert Böckel seine Möbel verkaufen. Eleonore Böckel, eine Tochter und meine erste Galeristin, lebte in diesen Möbeln mit ihrer Mutter. Frau Böckel plus Mutter, all ihre Kinder, im Nachbarhaus, Majolika-Haus am Naschmarkt, als wir noch dort wohnten. Soweit, ein Mein Musil und Kunst. Ja, es gäbe schöne Ölbilder aus den 80er Jahren, die während des Lesens entstanden. Wenn du möchtest, rufe ich dich gerne an. Habe ich natürlich gemacht. und ich dachte mir, das wird was. Und Sie merken auch, also Johannes Deutsch ist ein Künstler, der in und mit Literatur lebt und was dann auch alles gleichkommt. So. Jetzt ging es um das Gelbe Haus, das verschollen ist. Es ist am Kunstmarkt verschollen, aber es gibt andere Häuser und genau, das komme ich dann auch noch. Es gibt ja aus dieser Zeit andere Häuser und was für mich eben das, der motivische Bezug zunächst war, dieses Ineinanderübergehen von Haus und Mensch, von Mensch und Haus. Und was Sie hier jetzt, bitte kommen Sie.
Noch sitzen.
Ist eine Auswahl von Bildern in der 80er Jahre, die in dieser Motivik agieren. Man muss dazu sagen, in den 1980er Jahren warst du auch am Sigmund Freud Museum tätig und hast in diesen Jahren den Mann ohne Eigenschaften rauf und runter gelesen, alle beiden Teile. Ja, wenn wir jetzt zu deinen Bildern kommen, und ich würde meinen, wir fangen auch bei dem an, wo wir stehen, würde ich dich gerne fragen oder frage ich dich? Also ich fand bei Musi dieses, er beschreibt sozusagen Alltägliches und gleichzeitig ist es aber nochmal was sehr spezifisch anderes. Also so dieses Resonanzräume von Innen- und Außenwelt. Und das sehe ich in deinen Bildern hier auch. Und eine Frage hier, wie kommt es von den Vorstellungen zu den Bildern oder von den Bildern zu den Vorstellungen? Also wie hast du die Bilder dieser Phase auch generiert?
Ich muss vielleicht mit einem Satz, also erst schönen guten Abend. Es tut mir leid, dass Sie stehen müssen. Wollen Sie nicht am Tisch sitzen? Oder? Ich spreche nämlich auch nicht so laut. Aber ich hoffe, Sie können mich hören. Es ist so, ich habe dann recherchiert, ich habe den Mann ohne Eigenschaften von 1984 bis 1986 gelesen, aber ich hatte am Tag, ich war Kustos des Sigmund Freud Museums für 7 Jahre, aber ich wohnte im Dach des Freudhauses und am Tag habe ich Freud gelesen und die Bibliothek betreut, die sehr groß ist. Und am Abend habe ich entweder Brustsuche nach der verlorenen Zeit oder Mann ohne Eigenschaften gelesen. Aber ich bin ein furchtbarer Leser, weil ich lese, wie ich will. Und am Ende kann man das Buch nicht mehr lesen, weil ich immer hineinzeichne. Aber ich habe erfahren von den Forschern hier, dass man darf tatsächlich manche 10, 20, 30 Seiten auch ein halbes Jahr lang lesen, als gäbe es nichts anderes. So. Also wie habe ich diese Bilder gemalt? Ich habe von 1900, die Bilder sind alle zwischen 86 und 89 entstanden. Die ganze Ausstellung, die Sie sehen, da ist auch so ein Bild und es gibt noch so ein Hausbild da hinten, das ist ein bisschen bedrohlicher. Ich habe von 1986 bis 89 fast 4 Jahre lang ein Drehbuch gezeichnet, denn ich wollte über diese Häuser oder mit den Häuserbildern einen Film drehen. Aber ich bin dann unglücklicherweise 1986 in meine Heimat gefallen, nämlich in den Computer. Ich bin seit 40 Jahren bald Computerkünstler. Ich habe zu der Zeit auch am Computer gearbeitet, aber sehr rudimentär. Nicht so wie hier, das ist von 1990. Und dementsprechend habe ich auch die Bilder gemalt. Ich wurde im Haus immer geschimpft, wie viele Bilder ähnlichen Inhalts dann darunter liegen. Sind meistens so 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich male sehr dünn, aber da gibt es halt noch anderes. Aber ich habe dazu, deswegen sehen Sie überall die kleinen Zeichnungen, ich habe das auch gezeichnet, nur ich habe nicht vor den Bildern gezeichnet, also nicht eine Skizze im Voraus, sondern eine Skizze danach eben für den Computer. Also ich weiß genau, da ist ein eher frecher, provozierender Herr und da ist ein sehr leidender Herr, aber blöderweise sein Haus brennt viel stärker als von dem leidenden Herrn. Das, so. Ich weiß, die waren am Anfang näher zusammen, aber ich wollte denen irgendwie den Daumen aufstellen und so ein bisschen eine eine Provokation. Also diese Bilder sind leider sehr inhaltlich entstanden, durch die Literatur. Auch dieses ist genau zur gleichen Zeit. Oder wenn Sie da hineingehen, da gibt es ein Haus, das stürzt sich gleich über die Person und die Person wird zu einer anstiegen Haus. Es war mir bewusst, denn damals in den 80er Jahren war wirklich intensiv Malerei, dass man so eigentlich nicht Malerei betreibt, dass man sie nicht von der inhaltlichen Seite her und das Zeichnen und das Arbeiten dann langsam am Computer und dann überhaupt am Städel in Frankfurt, dass ich dann auch professionell mit Farben am Computer arbeiten konnte, hat mir geholfen, allmählich die Bilder mehr in One Way zu gestalten, nicht mehr so viele Geschichten darunter zu haben.
Also wenn du so hier von mehreren Schichten sprichst, erinnert mich das oder ja, leist mich auch gleich wieder an Musik schreiben denken, ja, wo man ja nie weiß, genau, was ist denn da noch alles darunter und dahinter und wenn ich es nochmal lese, was kommt dann noch alles hoch? Also ja.
Also ich habe den Mann ohne Eigenschaften schon nicht literaturwissenschaftlich korrekt gelesen, aber es ist mir im Nachhinein doch bewusst geworden, dass er eine neue Form von Narration uns vorstellt, aber halt schon fast ein Jahrhundert, bevor ich so gearbeitet habe, indem es eben die Möglichkeitsform und das Denken darüber immer noch dazu gibt. Und das Arbeiten mit Computer ermöglicht das überhaupt, weil es ja die gesamte Genese von jeglichem Bild oder einem Film oder einer virtuellen Welt zu haben, können jederzeit später wiederum in eine andere Möglichkeit gehen, in eine andere Richtung, sie können Wege zurückgehen und so weiter. Ähnlich, und dann bin ich still, weil ich mich auch viel mit Musik beschäftigt habe, erstaunlicherweise jemand noch ein wenig vor Musik hat das für die Musik gemacht, nämlich Gustav Mahler. Das sieht man, hört man zwar kaum, aber man sieht es, wenn man die Partituren genau verfolgt.
Ja, du hast ja auch ein Malerprojekt gemacht und ja, muss man natürlich an dem Ort, wo wir gerade sind, auch erwähnen.
Ja, so.
Du hast jetzt sehr stark auch eben auf meine Frage auch hin, so auf das motivische Bezug genommen, gleichzeitig aber auch gesagt, es sind viele Schichten. Ich vermute, alle, die sich jetzt hier schon eine Weile auf diese Bilder schauen, merken, die sind so intensiv. Ja? Also natürlich, da hier das intensive Rot, aber auch das Bild, wo wir begonnen haben, ist ja eher dunkel. Und trotzdem leuchtet dann so ein Gelb sehr intensiv. Was sind es für Farben? Welche Farben verwendest du? Wie trägst du sie auf? Warum wird das gar so kraftvoll? Also es ist ja kein passrosa Farbauftrag. Ja? Also würde man vielleicht eher erwarten in den 80er Jahren. Es ist ein sehr trockener, ruppiger, würde ich meinen, Farbauftrag. Und,
Nein, es sind einfach sehr trockene Ölfarben. Also Sie wissen in der Ölmalerei, aber ich weiß nicht, ob das interessant ist, es gibt von den französischen Ölfarben, die einen relativ hohen Bindemittelanteil haben, die sehr flüssig sind. Und dann gibt es Farben, die man gut pastos arbeiten kann, holländische Farben. Und die Engländer haben auch eine Eigenheit, die haben sehr pastige, sehr trockene Ölfarben. Und das sind englische Ölfarben, aber was noch dazu kommt, vor allem bei dem sieht man das sehr deutlich, aber es kann ihnen nichts passieren, weil die Farbe in Öl gebunden ist. Es ist reines Karton. Ich weiß nicht, in den 80ern durfte man das noch kaufen und haben. Also es ist natürlich Schwermetall. Aber Cadmium ist ein sehr spezielles Pigment und daher kommt die starke Leuchtkraft. Also hier ist auch relativ. Ja, ich habe halt meistens Mineralien genommen.
Ich denke, dass also es ist. Ich erlebe die Bilder oft aufs erste Hinsehen auch ein bisschen abstoßend, vielleicht aufgrund auch ihrer Direktheit in der Motivik, aber dann auch, ich habe gesagt, ein bisschen ruppig. Also es ist einfach nicht so Ölmalerei, wie man sie kennt, aber im längeren Anschauen werden sie immer dichter und intensiver. Also ja, ich gehe jetzt mit meiner Erzählung weiter. Also in so unseren ersten Gesprächen war dann klar, ja, es gibt da Bilder, die lohnend wären zu zeigen. Dann war meine Rückfrage natürlich am Musil-Institut und Musil-Museum. Und es ist uns gelungen, unser Gegenüber neugierig zu machen. Also zunächst Arthur Böllner, dann Sie, Herr Dr. Strempfel, zu sagen, ja, das wollen wir machen. Und zwar nicht nur rund um die Tagung, sondern jetzt bis Ende August. Also dafür gilt unser herzlicher Dank, dass die Möglichkeit ist, hier Bilder, die so öffentlich nicht mehr zu sehen sind, zu zeigen, deshalb öffentlich nicht mehr zu sehen sind, weil sie in privaten oder eben öffentlichen Sammlungen sind. Und hier gibt unser Dank natürlich auch den Leihgebern, die dankenswerterweise ja zugesagt haben, sich auch für so einen langen Zeitraum von ihren Bildern zu trennen und sie hier auch zu zeigen und ihnen auch damit natürlich eine neue Geschichte zu geben. Wie sich dann das allmählich herauskristallisiert hat, ja, das könnte klappen, das verzauberte Haus und Johannes Deutsch, ich habe dir dann mal Auszüge vorgelesen aus dem verzauberten Haus, das gesagt, du kanntest den Text bisher nicht. Ist ja ein sehr früher, auch wenig bekannter Text. Zum Teil ist er dann in der Versuchung der stillen Veronika mit aufgenommen, aber ich habe ihn in der, also wirklich nur das verzauberte Haus. Wir werden dann auch noch Passagen hören und schauen Sie, dass Sie die Bilder mitnehmen, weil wir werden wir dann im oberen Stock, also dass Sie dann auch parat haben, wenn wir die Texte hören. Warst du verblüfft, ja? Also was hier Robert Musil beschreibt oder wie, was ist das verzauberte Haus? Ich sage ganz kurz die Erzählung. Demeter Nagy, ein Offizier, ist auf Reisen und steigt ab in diesem Haus und hört zufällig im Nachbarhaus einen Dialog, ein Liebespaar, ja, wird intim oder nicht, letztlich streitet es und dann verlässt der Mann das Haus oder die Frau schickt ihn weg, begleitet ihn noch. Also der Mann entfernt sich und es deutet viel auf Selbstmord und die Frau bleibt zurück, die Veronika. Und dann wird beschrieben, wie sie im Haus ja, ihren Gedanken, ihren Gefühlen nachgeht und das Haus erzählt eigentlich ihre Seele, so könnte man sagen. Und wie es dann ausgeht, sage ich nicht, das hören wir dann. Und dann eben ja so zu merken in diesen Passagen, dass man auch den Eindruck hat, ja, muss ich deine Bilder gesehen, so fast. Ja, aber es gibt keinen expliziten Bezug, keinen biografischen Bezug. Was wir hier jetzt erproben, ist diese Resonanz, die ich wahrgenommen habe zwischen Lesen und eben deinen Bildern, das hier auszuprobieren. Und du hast ja schon erwähnt, auch die Zeichnungen. Es war mir dann ganz wichtig, auch die Zeichnungen mit ins Spiel zu bringen. Zum einen, weil Johannes Deutsch ein exzellenter Zeichner ist, ist viel weniger bekannt, ein zeichnerisches Œuvre, als eben dann die Computerarbeiten, die Inszenierungen, Operninszenierungen, filmische Inszenierungen. Und von daher finden Sie hier auch wirklich eine sehr explizite Auswahl an Zeichnungen. Zum Teil haben wir uns, und damit komme ich schon auch zum Ort hier, so ein bisschen im Haus eingenistet. Und das war so herausfordernd, diese zwei Tage, wo wir hier gearbeitet haben. Es ist kein Wildcube, das sehen wir sofort. Ja? Wir sind weder in einem Museum noch in einer Galerie, sondern in einem Literaturmuseum, also Museum im Sinne Museum der Bildenden Kunst. Ein Haus, das lebt, in dem verschiedene Veranstaltungen stattfinden. Und dann haben wir versucht, mit diesen Räumlichkeiten, und dankenswerterweise haben sie uns auch sehr viel Freiraum gelassen, mit diesen Räumlichkeiten und ihren Exponaten zu arbeiten. Und von daher sehen Sie im ersten Raum schon einmal hier ein Bild, diesen Drucktopf, also auch so ein Haus und Kessel und Figur, gleich mal, wenn man hereinkommt. Sie sehen in diesem Raum 1, 2, 3, 4 Zeichnungen. Man darf hier auch ein bisschen suchen und man muss ein bisschen suchen. Es gibt eine Exponateliste und ich würde Ihnen auch empfehlen, nachher dann auch noch mit der Wünschelrute durchzugehen und zu schauen, was finde ich denn. Und was macht jetzt die Zeichnung mit dem Raum oder was macht der Raum mit den Zeichnungen und den Bildern? Das zieht sich durch die gesamte Ausstellung, dass die Bilder immer wieder auch von Zeichnungen, ich sage, sekundiert werden. Es ist eben, wie du schon gesagt hast, es sind nicht Skizzen im Sinne von Vorzeichnungen, sondern eher begleitende Arbeiten, oft im Nachhinein entstanden, eher reflektierend oder weiterdenkend und ganz bestimmt eigenständige Arbeiten. Und die Zeichnungen sind zum Teil gerahmt und zum Teil liegen sie hier in den Vitrinen. Und wir haben hier eine Serie von 2, 4, 6, 7, 9, die sind Handteller groß. Aber so dicht, dass Sie dieses Bild in einer dieser Zeichnungen wiedererkennen können. Und hat es für mich dann auch dieser Dialog jetzt nicht nur zwischen Musil und deinen Bildern, sondern eben auch mit dem Ort hier, das Musilhaus, in dem dieser Dichter lebt, wie nirgendwo sonst, in einen Dialog zu treten. Und ich gehe jetzt mit Ihnen, denke ich, gehen wir ein Stück nach hinten, das war sicher der herausforderndste Raum. Ich würde sagen, so eine Art vielleicht Keller, das man empfinden würde, oder eine Hintertreppe, und so ist ja Musil, ja. Also da weiß man ja nie, wo wieder die Bilder, woher sie wieder kommen. Schauen wir also vielleicht mal nach hinten. Sie schleichen so, und genau das, glaube ich, ist das, was wir auch empfunden haben. So, wir arbeiten uns hier langsam in eine Architektur hinein oder arbeiten mit ihr und ja, versuchen da schon auch dem Musil ein Stück weit auf der Spur zu sein, eben vor allem diesem Text, das verzauberte Haus. Vielleicht sagst du gleich ein paar Worte hier zu diesen Arbeiten, möchtest du?
Da ist unmittelbar ein Bild, das dazugehört. Zu dem Haus draußen. Und die Seele ist dann irgendwie überrascht von dem Haus. Und das ist da ist nochmal im Inneren des Hauses und weiß nicht so recht. Und hier gibt es relativ. Das ist mehr die Person, das ist mehr die Umgebung rund um das Haus, der Hausbaum.
Es ist auch ein Raum, in dem auch andere künstlerische Positionen präsentiert sind, die wir auch bewusst belassen haben und hier natürlich mit diesem Gegenüber auch formal versucht haben, darauf Bezug zu nehmen.
Nicht hier kann man schon sehen, wie aus Bildern quasi auch etwas Filmisches werden kann. Und wir können ja dann diese eine Computerbildsequenz zeigen, dass auch ganze Bilder mutieren können. Wie immer auch im anderen Eigenschaften, etwas in die eine Richtung gehen kann, dann unterbricht sich eine Erzählung und es kommt nur ein Gedanke darüber und dann vielleicht noch eine andere Option. Also das gibt es. Zu diesem gebogenen Haus gibt es hier ein paar Zeichnungen, wo sich das Haus dann eigentlich in die Stiege aufhört.
Sie sehen ja, wir haben Zeichnungen zum Teil gerahmt, hier ja auch wieder, und ja dort, diese gequetschte da zwischen den Autos und teilweise in Vitrinen. Und da könnte man jetzt nicht sagen, die gerahmten sind die wichtigeren und die gar nicht, sondern einfach unterschiedliche Ebenen mit Zeichnung zu arbeiten. Die in den Vitrinen sind etwas serieller angelegt, hast du das Filmische auch angesprochen. Und du hast jetzt ein ganz wichtiges Wort gesagt, die Verwandlung. Ja? Bei dir verwandelt sich es immer, und da kommen wir mal stärker auch zum medialen Aspekt, von der Malerei zum Film, zum Computer und neben dem Computer wieder die Zeichnung und auch wieder die Malerei. Also auch so dieses Verwandeln, sich weiter bewegen innerhalb des Medialen, und ich würde meinen, immer so zwischen Wirklichkeit und Vorstellung. Und das steigert sich gegenseitig. Also es ist jetzt nicht die Wirklichkeit wirklicher oder die Vorstellung falsch oder wirklicher, sondern das an diesen beiden Strängen zu ziehen, wird beide stärker. Und was auch, finde ich, eine Qualität der Vitrinen ist, wir sind in einem Literaturmuseum, es hat mehr die Haltung des Lesens. Ja? Man steht vor einem Bild ganz anders als vor einer Vitrine, über die man sich drüber beugt. Schauen wir noch kurz zu diesem filmischen. Ja. Brauchen wir diese Arbeit hier, dass Sie es ein bisschen sehen? Alle wieder heraus, wir müssen sowieso wieder zurück.
Vielleicht kommen Sie relativ nah, ja, weil das ist sehr kleinteilig. alles gut. Kommen Sie einfach her, dann kann ich Ihnen was zeigen.
Ich habe einleitend erwähnt, dass das erste Bild, das ich hatte, eben das gelbe Haus war. Hier haben wir es noch als Bild, ist es verschollen. Wenn das irgendwo auftaucht am Kunstmarkt, greifen Sie sofort zu. Wir möchten es, die Albertina möchte es, also nicht loslassen. Und hier kann man sehr schön sehen, was du ja vorhin auch schon angesprochen hast, ich auch schon ein paar Mal, wie sich deine Kunst medial immer weiterentwickelt. Und hier eben vom gemalten Haus in die filmische Bewegung, ja?
Moment, das ist schon der Holzschnitt.
Genau.
Also es ist ein Ölbild, genauso wie diese. Es ist ein gelbes Haus, das sich auch ein bisschen nach vor beugt, aber nicht so stark wie das rote. Aber es schreit ziemlich laut und vor dem Eingang ist ein Baum, der hat alle Blätter verloren. Ich habe dann daraus aber... Ich wollte das in meinem ersten Film, also dort in der Vitrine sind die entscheidenden kleinen Zeichnungen, wie aus diesen zwei Herren, die über ihre Häuser sprechen, dann nur mehr ein Haus überbleibt mit diesem vertrockneten Baum. Aber eigentlich für mich ging es parallel auch um ein Liebespaar und da ist nur ein Ausschnitt von einer kleinen Tonfigur, die ich mir für den Film gebastelt habe. Aber das Besondere für mich war, ich habe quasi ein Gemälde, das eine malerische Feinheit hatte, habe ich wie zu einem Farbholzschnitt umgewandelt, aber eine Skulptur, die habe ich am Computer in eine Malerei verwandelt. Also das ist der Kopf der Dame und der Nacken des Herrn und diese Fransen, die Sie hier sehen, das war damals das Maximum, was ich an einem sehr, sehr großen Postgrave Computer Art Center entwickeln konnte. Ich wollte eine Art, es ist wie ein Foto, aber es gehorcht nicht den Gesetzen der Optik. Also das Unscharfstellen ist quasi einem malerischen Prozess oder meiner Bestimmung unterworfen und die Farben dieses gelben Hauses sehen Sie da, Sie müssen dann einfach näher kommen, Sie sehen, wie das da hinein schimmert in das Paar. Und dann sehen Sie, dass dann wirklich ein Raum mit einer Person drinnen dahinter auftaucht. Und da ist ein kleiner Baum mit sehr großen Äpfeln, die zwar alle Granaten sind, aber das ist egal, das sieht man jetzt dann nicht. Da entsteht etwas weiteres. Und ich habe dann für sehr lange Zeit in so Sequenzen gearbeitet, da gibt es große, kleine, 2, 3, 4 Exemplare, oder so wie hier, oder auch bis zu 20. Und parallel dazu ist ein Film entstanden in Frankfurt am Städel. Über einige dieser Bilder, und so habe ich dann an dem gearbeitet. Und da kommt eben dann doch Zeichnung, Malerei, Skulptur und verschiedene Medien wie Fotografie kommen hier zusammen. Aber das ist...
Ja, wann ist das nochmal?
Ja, das habe ich begonnen, 89, 91 war es fertig und 1992 hat das Laurent Rigi, Peter Weibel und Dennis im Minock in Wien ausgestattet. Und meine ganze Arbeit von Frankfurt, das waren 12 Computerbildsequenzen. Nein, habe ich noch nicht, aber ich kann das gerne machen, das war ein großer Glücksfall. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, das Städel in Frankfurt ist Deutschlands kleinste Kunsthochschule, aber sie ist die erste gewesen. Wie ist das? Sie hat ein sehr großes Budget und Ende der 80er Jahre war dort Nitsch Professor, Immendorf, viele andere und der Rektor war Kaspar König. Und Kaspar König, ja, übrigens auch Kubelka, hatte dann seine Kochklasse dort und Kaspar König war es gelungen, ein Postgraduate Center für Computerkunst zu bekommen und hat Peter Weibel als Gründungsrektor, bevor er das ZKM gründete, war er dort, aber wir haben ein 15-Jahres-Budget in 2 Jahren.
Ja,
es ist so, wir haben die Frage war der Computer, dann bin ich still. Also wir hatten 24 Stunden ein professionelles Fernsehstudio für Künstler. In der Nacht durften die Dummen arbeiten, weil die hatten wesentlich mehr Zeit. Ich arbeite nur in der Nacht. Und, ja, und Silicon Graphics, das gibt es nicht mehr, hat aus Kalifornien uns diese Großrechner zur Verfügung gestellt. Großrechner, heute ist jedes Mobiltelefon x-mal so groß, aber das war damals und wir hatten Personal. Und vor allem konnte ich zu der Zeit dann mit Farben arbeiten. Sie hätten das nicht gehabt. Das war für mich.
Ja, nach diesem Exkurs in die Nacht, sehr gut, sehr gut. Es sind mir einfach auch beide Ebenen wichtig. Also einerseits das Motivische des verzauberten Hauses, ja, also dieses, wo wird gerade wieder was lebendig und wo hat sich gerade wieder was verändert. Also das sieht man motivisch in diesen Arbeiten, in den Bildern direkter, in den Zeichnungen subtiler, aber eben auch dieses Mediale, sich ständig verwandeln und auch immer wieder entkleiden. Und das spielen wir jetzt im oberen Stock noch ein Stück weiter. Ich möchte vorher noch was sagen sofort zum Dialog mit dem Haus. Ich meine, das da oben hängt natürlich schon enterisch. War ein bisschen natürlich geschuldet dem, wo haben wir den Platz zu hängen, aber natürlich auch ganz toll, wie das aus den Wolken hier die Hände auf das Haus kommen. Und hier mein Dank an Stedelbert, Herr Manfred Boglitsch, genau, aber Manfred, wir haben hier auch einen Manfred. Sie haben mit uns die ganze Ausstellung gehängt, hier ein großer Dank, wirklich großartig. Ich glaube, für Sie war es auch teilweise ein bisschen, Sie hängen auch lieber wirklich gerade und so, und dass dann das alles passt. Und hier war es immer wieder so, ist jetzt die Leinwand, also der Teilrahmen verzogen und sind die Wände nicht ganz gerade. Also Sie werden sehen, viele Bilder hängen nicht nah. Und wir haben dann gesagt, das ist gut so. Ja? Also in diesem Moment des Verzauberns des Hauses, ja, da darf auch mal irgendwo ein Schatten sein, wo man eigentlich, wenn man jetzt korrekt hängt und das muss sie ganz bestimmt nicht sein sollte. Also die Schatten dürfen sein und die nehmen wir so mit auf. Wolltest du noch was sagen?
Na, nur wenn Sie mir noch zwei, drei Minuten geben, ich möchte doch etwas Konziseres zu Robert Musil sagen. In der Zeit, als ich mich so intensiv mit dem Mann und der Eigenschaften beschäftigt habe, ich habe mich übrigens auch am Rande meiner Frau über den Rückenschall mit seiner Dissertation beschäftigen können. Wir waren ja in 2000 und wohnten auch dort, also mit seiner Dissertation über die Psychotechnik von Ernst Mach. Natürlich waren wir total verliebt in die berühmte Zeichnung von Ernst Mach, wo er aus seiner Höhle. Sie werden jetzt oben nämlich ein Augenzeichnung sehen, wo aus seiner eigenen Augenhöhle sich selbst betrachtet. Ich möchte etwas sagen, weil Sie ja auch eine Tagung haben über bildende Kunst und Musik. Ich könnte Ihnen sehr wenig über die Geschichte dieses großen Romans sagen, aber etwas kann ich Ihnen schon sagen. Brauchte die Hilfe dieses Romanes auf mehreren Ebenen. Erstens war ich sehr beruhigt darüber, dass jemand mehrere Stilmittel, also er hat ja eine Romangeschichte erzählt, er hat ja auch über seine eigene Arbeit verhandelt, er hat ja Essays darüber geschrieben, natürlich auch politisch über seine Zeit, also er hat sich auch selbst konterkariert. Das war für mich von enormem Wert. Denn Sie können sich vorstellen, dass zwischen 1986 und 1990 alle meine Künstlerfreunde und auch die mich fördernden Kunsthistoriker gesagt haben, die gesamte Sensibilität für Kunst, für Malerei verlieren, nämlich zu diesen Blechtrocken gehen, nicht wissend, dass das eigentlich sehr subtile oder um es mit Gianni Vattimo weiche, schwache, biegsame Instrumente sind, das sind fast Prothesen, die sind einfach mentalere Werkzeuge. Mit einem Meißel eine Skulptur aus einem Stein zu machen, ist viel schwieriger. Das war eine große Hilfe und das andere ist, in jenen Mitte der 80er Jahre musste ich mich auch noch sehr stark von der anderen Hälfte meiner Familie trennen. Ich komme aus einer Komponistenfamilie. Ich habe bis 1985 schon überlegt, ob ich auch Komponist werden könnte. das hat mir der Mann ohne Eigenschaften doch geholfen, sie sei dann eben die neuen Medien. Doch sich auch mit vielen formalen Mitteln oder ich wollte auf das inhaltlichen Zugang formalen, denn ja, sich nur inhaltlich auszudrücken, das spürt man als bildender Künstler, hoppla, ich muss oder man gestaltet und sagt, ja, ich möchte auch etwas sagen, das ist also dieses Uferlose des manuellen Eigenschaften, aber eben auch die Suche nach der verlorenen.
In diesem Sinne klettern wir jetzt noch in den ersten Stock durchs Treppenhaus. Ich sage, ich hatte auch geplant oder wir hätten gerne auch das Treppenhaus gespielt, ging das aus versicherungstechnischen Gründen nicht. Stellen Sie sich diese Bilder also auch ein wenig im Treppenhaus vor und oben sehen wir dann noch einen kleinen Ausblick auf diese stärker vom Computerraum geprägten Arbeit.
Ein kleiner Hinweis, bitte da schon noch die Akten mit rauszunehmen.
Ja, ich denke, ich mache schon weiter. Es ist ja alles ohne Anspruch auf Vollständigkeit. möchte nur so unter kuratorischen Aspekten hier noch zwei, drei Worte sagen, was wird Sie erwartet. Sie sehen hier mit dem Entwurzelten, den Sie auch von der Einladungskarte her schon sehen, so noch einen Bezug zum unteren Raumgefüge. Und hier heroben haben wir uns dann auf einen Schritt weiter konzentriert, wo das, was wir zuletzt auch angesprochen haben, dieses Arbeiten mit dem Computer und die Räumlichkeit, die nicht etwa in einer tiefen perspektivischen Räumlichkeit entsteht, sondern durch viele, viele Schichten, vor allem natürlich mit diesem Objekt hier zeigen können, ein Raumspiegel, dem auch einerseits eben hier das Bild, dort das Bild korrespondiert, also Sie merken, hier wird die Malerei anders, und dann auch noch eine Gruppe von Zeichnungen, die ich glaube, ich brauche nicht mehr sagen, nicht Vorstudien oder Skizzen sind, sondern ja, eigenständige Arbeiten, die eben in einem anderen Medium sich genauso wieder auseinandersetzen mit dem Innenraum, Außenraum. Wir haben hier sogar ein Ohr von innen und von außen. Und je nach Lichteinfall nehmen Sie diesen Kopf mehr von seiner ja, äußeren Erscheinung oder mehr von innen hinaus zu sehen war. Also das, was ja bei Literatur immer wieder auch passiert, so die Vorstellungen, die sich von innen nach außen beheben und dann Sprache werden, das sieht man hier sozusagen, oder kann man ein Stück mitvollziehen im Betrachten eines solchen Objekts. Abschließend noch ein Hinweis auf diese zwei Preziosen hier in der Vitrine, also auch hier wieder das Thema der Vitrine, wieder ein Werk, das stärker im Filmischen, agiert. Also kleinteiligste Zeichnungen, du bewahrst sie auf in Kuverts und dann werden sie dir hier ganz fein säuberlich aufgelegt. Also ja, schauen Sie sich dann einfach mal an. Ich würde sagen, angesichts dessen auch, dass die Zeit schon sehr fortgeschritten ist, begeben wir uns in den Raum, da können dann alle sitzen und versuchen Sie mit den Bildern im Kopf jetzt dem Text zu folgen. Danke vielmals.
Oder Fabian vielleicht da oder erst du bist nur aufpassen, dass du nicht drüber steuerst. Physikunterricht, dass du es
übernimmst. Ja, ich meine.
Ja, mein du denkst um. Du hast niemals ab. Ja, Moment. Da liegt das Problem.
Jetzt werden wir Zuhörenden im Zuge eben, wie sich die Ausstellung entwickelt hat, schreibe ich dann mal dem Arthur Böldern. Ich stelle mir vor, wir sehen diese Bilder und ein professioneller Leser oder Leserin liest aus dem verzauberten Haus. Und dieser verzauberte Wunsch können wir heute realisieren. Ich bedanke mich hier auch bei dem ganzen Team der beiden Institute, Frau Bernhofer und Frau Planecker, zwei potente Kräfte, die hier auch sehr viel kommuniziert und ermöglicht haben. Ich weiß, ich brauche in Klagenfurt Frau Magda Kropionik nicht vorstellen. Vielen Dank, dass Sie hier für uns lesen. Zum Text sage ich noch, ich habe ihn bearbeitet in dem Sinne, dass ich ausgewählt habe. Also Sie hören jetzt nicht den ganzen Text, sondern Auszüge, wo ich einerseits darauf geachtet habe, dass man die Erzählung, die ich vorhin ja auch schon kurz erwähnt habe, dass man dem Erzählfaden so ein bisschen folgen kann, aber habe dann mich stärker konzentriert auf jene Stellen, die ich beim ersten Lesen dieses Textes mir angestrichen habe und mir gedacht, da sehe ich jetzt die Bilder von Johannes Deutsch. Ja, lassen Sie sich überraschen.
Sie hätte mich damals ja beinahe vergiftet, bedeutete der Oberleutnant Demeter Nagy so oft das später von seinem Abenteuer in dem verzauberten Hause erzählte. Es ereignete sich, als er während einer winterlichen Truppenkonzentrierung mehrere Wochen auf dem alten Stadtbesitz der gräflichen Familie einquartiert war und begann damit, dass er am Tag vor einer kurzdauernden Abkommandierung kopfschüttelnd, weil er nicht verstand, den Schluss eines Gespräches mit anhören musste, der vom Nebenzimmer mit den fühlbar durch eine Erregung verstärkten Stimmen zweier Menschen zu ihm herübergetragen wurde. Es kam erst ein Nein, ganz leise und trotzdem sich merkwürdig aus dem vorherigen herauslösend und durch das Haus gehoben. Dann sprach ein Mann etwas, das er nicht recht hören konnte, und von da ab vernahm er mit voller Deutlichkeit jedes Wort. Eine tiefe, von der Leidenschaft in die Höhe getriebene und oben zerfallene Frauenstimme rief: Lassen Sie mich, ich kann nicht, ich kann nicht. Die Worte brachen zackig wie Möbes Mauerwerk von ihr ab. Dann hörte Demeter wieder den Mann sprechen. Trotzdem, Sie lieben mich, denn Ihr ganzes Wesen ist von dem Meinen ergriffen. Es hat keinen Gedanken, hinter dem nicht ich wäre. Ihr Leben begann erst mit dem Meinen wieder. Täuschen Sie sich nicht selbst. Das ist Liebe. Sagen Sie, Sie lieben mich. Die Stimme der Frau antwortete stiller. Aber sie stieg wieder während der Worte an und zerriss. Ich, oh, vielleicht, das heißt, nein, 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 ich weiß nicht. Peter hörte noch einmal den Mann sprechen. So hören Sie, Victoria, wenn Sie sich weigern, reiße ich heute ab. Morgen habe ich mein Leben weggeworfen, wenn Sie sich weigern. Sie wissen, wie dies in den letzten Jahren nur mehr an Ihnen hing. Ich weiß, dass Sie mich lieben. Morgen werden vielleicht auch Sie es wissen. Ich frage Sie noch einmal, können Sie? Darauf trat eine kleine Stille ein. Und dann hörte Demeter Nein sagen und Nein, zweimal, wie mit der Peitsche oder wie ein besinnungsloses sich festklammern. Aber noch einmal Nein, leiser, zusammengesunken und wie ein Schmerz über Wehtun. Auch Demeter war im Augenblick nach der ersten Überraschung versucht, den belauschten Auftritt unterhaltlich zu finden. Ruhig packte er seine Sachen weiter in die kleine Reisetasche. Allmählich wurde er aber dabei nachdenklicher und nachdenklicher und endlich stand er eine Weile ganz still, voll Erstaunen und mit der Spannung eines Tiers, das eine Witterung bekommen hat. Moria? Wie kam dieses Mädchen dazu? Demeter überlegte. Trotzdem ahnte, vielleicht durch den Eindruck des ganzen Hauses verstärkt, selbst er etwas von der eigenartigen Schönheit Victorias, das ihm Zurückhaltung aufzwang. Als er gekommen war, wäre er beinahe nicht eingelassen worden. Der Bursche bekam durch einen alten Diener, was er brauchte, sonst sah er niemanden. Und Demeter selbst hatte man in der kleinen, nie benutzten Bibliothek einquartiert, die neben dem Empfangszimmer lag. Dort standen seine Reiterstiefel auf dem alten glänzenden Parkett zwischen den zierlichen Füßen eines Empire-Tischleins, auf dem über ihren schweren ritterlichen Wucht eine goldene Standuhr leise und unaufhörlich pendelte. Und etwas von diesem polternden, knarrenden, von einem Gefühl wie ein grob hineingetriebener Keil wurde auch Demeter nicht los, weil er in diesem Hause war. Wenn er noch so vorsichtig ging, dröhnten in dem schweigenden Gebäude die Dielen und stiegen und die Türen lärmten in seiner Hand. Victoria hatte indessen den Scheidenden ein Stück seines Weges zurückbegleitet. Etwas Undurchsichtiges, das bisher wie ein dunkler Nebel auf ihrem Leben gelastet hatte, war in Bewegung geraten und Formen unbekannter Glieder drückten sich wie in einem Schleier ab und verschwanden wieder. Aber alles war noch Ahnung. Nichts noch hob so sein Gesicht hervor, dass die Finger es halten konnten. Alles wich noch zwischen den leise tastenden Händen aus. Es war irgendeinmal, dass sie dem Leben näher stand, es deutlicher spürte, wie mit den Händen oder wie am eigenen Leibe. Aber sie wusste nicht mehr, wie und wann das war. Denn seither hatte ein schwaches Alltagsleben sich über diese Eindrücke gelegt und hatte sie verwischt wie ein matter, dauernder Windspuren im Sand. Nur mehr seine Eintönigkeit hatte in ihrer Seele geklungen, wie ein leise, auf- und abschwellendes Summen. Sie kannte keine starken Freuden mehr und kein starkes Leid. Nichts, das sich merklich oder bleibend aus dem Übrigen herausgehoben hätte. Und allmählich war ihr Leben ihr immer undeutlicher geworden. Die Tage gingen einer wie der andere dahin und eines gleich dem anderen kamen die Jahre. Sie fühlte wohl noch, dass ein jedes ein wenig hinwegnahm und etwas hinzutat und dass sie sich langsam in ihnen änderte. Aber nirgends setzte sich eines klar von dem anderen ab. Sie hatte ein unklares, fließendes Gefühl von sich selbst. Und wenn sie sich innerlich betastete, fand sie nur den Wechsel ungefährer und verhüllter Formen. Die Dinge traten weiter und weiter zurück und verloren ihr Gesicht und auch ihr Gefühl von sich selbst sank immer tiefer in die Ferne. Es blieb ein leerer, ungeheurer Raum dazwischen und in diesem lebte ihr Körper. Nun war es, wie wenn etwas mit einem leisen Klingen zersprungen wäre und wie aus einer zerbrochenen, am Boden liegenden Hülle, war ihr daraus ein Gefühl von ihr selbst hervorgestiegen. Es war plötzlich so fest, dass sie sich wie ein Messer in dem Leben dieses anderen Menschen fühlte. Und Victoria ging in Sinnen und allein den Weg zurück. Zu Hause tat sie still, was sie zu tun hatte, und der Tag verlief ruhig wie alle anderen. Von Zeit zu Zeit tauchte das Geschehen ihrem Bewusstsein auf. Sie sah nach der Uhr. Jetzt musste er wohl schon dem Burschen im Gasthof seinen Koffer gegeben haben, damit er ihn auf die Bahn trage. Jetzt musste er bereits den Fahrschein für diese letzte Reise gelöst haben. Das kleine Stück Karton in der zarten Farbe des Zitronenfalters vor sich auftauchen. Dann strengte sie sich an, lange nicht an ihn zu denken. Als sie es das nächste Mal wieder tat, musste der Zug schon durch die Nacht der Bergtäler nach Süden rollen. Sie legte sich zeitig zu Bett und schlief rasch ein. Aber sie schlief leicht und ungeduldig, wie jemand, dem am nächsten Tag etwas Besonderes bevorsteht. Es war unter ihren Augenlidern eine beständige Helligkeit. Gegen den Morgen zu wurde sie noch lichter und schien sich zu dehnen. Sie wurde unsagbar weit. Als Victoria aufwachte, wusste sie mehr. Sie ging den ganzen Tag in einer Unruhe dahin, wie wenn beständig feine Nadeln gegen ihre Haut schlugen. Zuweilen tauchte irgendwo aus einem goldenen Rahmen, der an der Wand aufleuchtete, aus dem Dunkel des Treppenhauses oder aus dem weißen Leinen, an dem sie stickte, sein Gesicht auf. Als es Abend wurde, wusste sie, dass es geschehen sein musste. Eine tiefe Ruhe, ein Gefühl des Geheimnisses senkte sich auf sie herab. Sie zündete in ihrem Zimmer alle Lichter an und saß zwischen ihnen, reglos, in der Mitte des Raumes. Sie holte sein Bild aus der Lade hervor und stellte es vor sich hin. Das ganze Gemach schien ein einziges Empfinden zu sein, ein leises Klingen, wie es zur Weihnachtszeit durch ein Haus geht. Geräte wuchteten unverrückbar auf ihrem Platz. Der Tisch und der Schrank und die Uhr an der Wand. Sie waren ganz erfüllt von sich selbst und so fest in sich geschlossen wie eine geballte Faust. Doch sahen sie wie mit Augen auf und herab, als ob sie die vielen, vielen Jahre, die sie schon da standen, nur auf diesen Abend gewartet hätten, um zueinander zu finden. Das Schloss und wölbte sich etwas in die Höhe. Es strömte von allen Seiten herzu und hob sich hinauf. Gloria hatte ein Gefühl, wie wenn ihr Leben plötzlich wie ein riesiger Raum mit schweigend flackernden Kerzen um sie stünde. Und dann wurde es wie ein Märchen. Schleier sanken herab, sanft wie Schneetreiben vor beleuchteten Fensterscheiben. Und Bilder ihres Lebens schienen hineingewoben an ihr vorüberzutreiben. Ein Kindheitsduft stieg aus Kasten und Laden empor, die Lichter knisterten. Sie empfand keinen Hass mehr. Sie hatte diesen Hass empfunden, solange er lebte. Solange er lebte, war er ihr eigentlich tot. Aber wie in tausend zärtlich vorsichtigen Falten schmiegte sich jetzt schützend ein unsagbares Glück um Victoria. Du bist tot, träumte ihre Liebe. Sie nannte ihn zum ersten Mal du, und die Lichter spiegelten sich warm in ihren Träumen. Sie saß zwischen ihnen wie in einem blauen, kristallenen Hause und hörte ihr Herz wie eine kleine gläserne Uhr darinnen, die die Stunden ihres Lebens zurück- und herbeirief. Sie saß mit der Kunkel und spann an Fäden zu ziehenden Bildern. Denn nun hatte er keine Seele. Der Liebe aber lag groß und sanft über ihm, wie eine Katze, die in zärtlichen Träumen schnurrt. In murmelndes Wasser rannen die Stunden. Sie verlor das Gefühl für die Zeit. Demütig wandernde Geräusche gingen durch das Haus. Stiegen, schüttelten mit einem scheuen Dehnen den Druck des Schreitenden wieder von sich ab. Irgendwo nagte eine Maus, eine Uhr schlug. Es redeten hörbar in der Nacht die unentwirrbar verwobenen Stimmen der Dinge. Was war dies in ihr, das mit einer fern und unfassbar dahingehenden leisen Melodie antwortete? Es lockte sie, sich zu entkleiden. Bloß für sich selbst, bloß für das Gefühl, sich nahe zu sein, mit sich selbst in einem dunklen Raum allein zu sein. Es erregte sie, wie die Kleider leise knisternd zu Boden sanken. Es war eine Zärtlichkeit, die ein paar Schritte in die Dunkelheit hinaustat. Und wenn ihr Körper hie und da heimlich an seine Höhlen stieß, zitterte eine Sinnlichkeit durch ihn, ein verborgenes Licht hinter geschlossenen Läden unruhig durch ein Haus geht. Ihr Blick suchte den Platz, wo an der Wand der Spiegel hing, und fand ihr Bild nicht. Die Finsternis füllte das Haus wie eine schwere Flüssigkeit. Sie schien nirgends darin zu sein. Sie begann zu gehen. Überall war nur die Dunkelheit, nirgends sie. Und doch fühlte sie nichts als sich. Und wo sie ging, war etwas und war nicht, wie unausgesprochene Worte, manchmal in einem Schweigen. Es war etwas von diesem Kranksein in der Sinnlichkeit, mit der sie sich selbst empfand. Sie wich vorsichtig sich einziehend den Gegenständen aus, fühlte sie schon von Ferne. Jenes leise Verströmen und Zusammensinken in ihr, vor dem alles außen hart und fern und hinter dem alles weich wie hinter stillen Vorhängen, von zerfallener Seite ist. Allmählich wurde es grau und mild von Schneelicht im Hause. Sie stand oben am Fenster. Es wurde Morgen. Sie fühlte diese Bewegung, wie man etwas wieder durch die Hände gleiten lässt, das man vor Jahren in eine Truhe gelegt hatte. Denn so stand sie als junges Mädchen. Während sie hinabsah, war ein knisternder Widerstand um sie, als ob feine Glasspitzen abbrechen, wenn ihr der Blick eines Menschen zu nahe kam. Sie saß ganz still und spielte mit ihren Gedanken. Es gibt eine Welt, etwas Abseitiges, eine andere Welt oder nur eine Traurigkeit, wie vom Fieber bemalte Wände, zwischen denen die Worte der Gesunden nicht dünnen und sinnlos zu Boden fallen, wie Teppiche, auf denen zu schreiten ihre Gebärden zu schwer sind, eine ganz dünne, klingende Welt, durch die sie zu ihm schritt. Allem, was sie tat, folgte darin eine Stille. Alles, was sie dachte, hallte ohne Ende wie Flüstern in verschlungenen Gängen. Und als es ganz klar und kalt und Tag geworden war, kam der Brief. Es pochte am Haus und riss durch die Stille, wie ein Felsblock eine dünne Schneedecke zerschlägt. Das geöffnete Tor bliesen Wind und Helligkeit herein. In dem Brief stand: Was sind Sie? Ich habe mich nicht erschossen. Es war nichts, gar nichts. Nur wie ein Kühlwerden am Morgen. Und einer fängt laut zu sprechen an, weil der Tag kommt. Von diesem Augenblick an, durch lange Zeit, dachte Victoria nichts. Doch empfand sie etwas. Nur eine ungeheure, von keiner Welle durchbrochene Stille glänzte um sie, bleich und leblos wie Teiche, die stumm im Frühlicht liegen. Es war etwas in ihrem Dasein, ein Verstummen, ein Wiedersinken. Es verstummte etwas in ihr und sank wieder in jene murmelnde Vielstimmigkeit zurück, aus der es sich kaum herausgehoben hatte. Sie hörte sie mit einem Mal wieder von allen Seiten. Es war wie ein enger Gang, in dem sie einst lief und dann kroch. Und dann kam jenes Weiterwerden, jenes leise Heben und sich aufrichten. Und nun schloss sie sich wieder. Sie konnte sich nicht mehr von den anderen unterscheiden. Alle diese Gesichter waren kaum mehr voneinander zu unterscheiden. Sie tauchten auf und verschwanden ineinander. Sie waren ihr eklig wie ungekämmtes Haar, und doch verstrickte sie sich in ihnen. Sie antwortete ihnen, die sie nicht verstand. Sie hatte nur das eine Bedürfnis, etwas zu tun. Es war eine Unruhe in ihr, als ob unter ihrer Haut tausende kleine Tiere heraus wollten. Und immer neue Gesichter tauchten auf, und immer die alten. Das ganze Haus war voll von dieser Unruhe. Stand vor Demeters Zimmer. Oben, durch ein Stiegenfenster, fiel ein breiter Lichtbalken ins Haus. Stäubchen tanzten darin und kleine Lebewesen. Sie legten sich über sie, deckten sie zu, und mit jedem Atemzug drangen sie in sie ein. Weg strich diese Luft durch das Haus. Und nun packte sie die Angst vor allen denen, in den Wänden versteckt waren. Sie saßen in diesem Hause wie scheue Vögel in den Haaren eines riesigen Tiers und schaukelten in der Dunkelheit und sahen sie an. Und ganz heimlich, wie kleine Läuse auf solchen Vögeln, krochen ihre Gedanken durch das Haus und füllten es. Als Demeter kam, fand er Victoria in seinem Zimmer, auf seinem Bett liegend und ein Hemd von ihm zwischen den Zähnen haltend. Als sie ihn auf sich zukommen sah, sprang sie auf und stieß ihn zur Seite. Auf der Treppe holte er sie ein. Sie standen voreinander. Sie sah seine kurzen, gedrechselten Schenkel in den engen Reithosen. Sie empfand seine Lippen unter dem Schnurrbart, wie einen kleinen blutigen Schnitt. Sein Gesicht stand wie etwas Brausendes vor ihr im Dunkeln.
Ich sage jetzt gar nichts mehr. Es gibt draußen auch eine Exponateliste, wenn Sie selbst nochmal so mit Ihrer Wünschelrute durch das Haus gehen wollen. Sie werden vieles entdecken. Dankeschön.
Vielleicht noch ein organisatorischer Hinweis. Es gibt draußen nicht nur eine Exponateliste, sondern auch kleine Köstlichkeiten zur Erfrischung. Verweilen Sie bitte noch bei uns, sehen Sie sich die Kunstwerke an, trinken Sie vielleicht das eine oder andere Glas mit uns und treten Sie ein in eine Diskussion, die sich im Übrigen morgen den ganzen Tag über fortsetzen wird. Danke für diesen wunderbaren Auftakt der Tagung. Beginnt morgen um 10 Uhr, wird es weitergehen, unter anderem auch, es wurde schon erwähnt, mit einer zweiten künstlerischen Position von Maria Bussmann zum Musil. Auch dazu eine herzliche Einladung und jetzt noch einen schönen Abend hier bei uns im Musil-Institut im Musilhaus. Vielen Dank, Monika Leisch-Kiesel, Johannes Deutsch und Dr. Gopionik für diesen Auftakt.
Ja, genau.